Die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, ist klar. Der emotionale Schwanz wedelt mit dem rationalen Hund, wie der Psychologe Jonathan Haidt in anderem Zusammenhang schrieb. Die Affektheuristik vereinfacht unser Leben, indem sie eine Welt erschafft, die viel geordneter ist als die Wirklichkeit. In der imaginären Welt, in der wir leben, haben gute Technologien nur geringe Kosten, schlechte Technologien haben keinen Nutzen und alle Entscheidungen sind leicht. In der realen Welt dagegen müssen wir Nutzen und Kosten oftmals schmerzlich gegeneinander abwägen. Die Öffentlichkeit und die Experten. Paul Slovich weiß vermutlich mehr über die Eigentümlichkeiten unserer Risikobeurteilungen als irgendjemand sonst. Seine Arbeiten vermitteln ein Bild von Herr und Frau Bürger, das alles andere als schmeichelhaft ist. Gelenkt von Emotionen statt von Vernunft, leicht beeinflussbar durch triviale Details und in unzureichendem Maße empfänglich für Unterschiede zwischen niedrigen und vernachlässigbar niedrigen Wahrscheinlichkeiten. Slovich hat auch Experten erforscht, die wesentlich besser mit Zahlen und Mengen umgehen können. Experten zeigen viele der gleichen Verzerrungen wie die Normalsterblichen in abgeschwächter Form, aber ihre Risikobewertungen und Präferenzen unterscheiden sich oftmals von denen anderer Menschen. Unterschiede zwischen Experten und der allgemeinen Bevölkerung werden zum Teil mit Verzerrungen bei Urteilen von Laien erklärt, aber Slovich lenkt die Aufmerksamkeit auf Situationen, in denen sich in den Unterschieden ein echter Wertekonflikt widerspiegelt. Er weist darauf hin, dass Experten Risiken oftmals anhand der Anzahl der verlorenen Menschenleben oder Lebensjahre messen, während die allgemeine Öffentlichkeit feinere Unterschiede macht, zum Beispiel zwischen guten Todesfällen und schlechten Todesfällen oder zwischen zufälligen Unfalltoten und Todesfällen, die sich bei Freizeitaktivitäten wie Skifahren ereignen. Diese legitimen Unterscheidungen werden in der Statistik, die bloß Fälle zählt, oftmals ignoriert. Solche Beobachtungen veranlassten Slovich zu der Aussage, Laien hätten ein umfassenderes Risikoverständnis als Experten. Folglich widersetzt er sich entschieden jeglicher Expertokratie und der Auffassung, dass Expertenmeinungen kritiklos akzeptiert werden sollten, wenn sie den Meinungen und Wünschen anderer Bürger zuwiderlaufen. Wenn Experten und die Öffentlichkeit unterschiedliche Prioritäten setzten, dann müsse jede Seite die Erkenntnisse und die Intelligenz der anderen respektieren. So Slovich. In seinem Wunsch, die Risikopolitik der alleinigen Kontrolle der Experten zu entwinden, hat Slovich die Grundlage ihrer Expertise, ihres Expertenwissens, in Frage gestellt. Die Annahme, Risiken seien objektiv. Risiken existieren nicht da draußen, unabhängig von unserem Intellekt und unserer Kultur, und warten darauf, gemessen zu werden. Menschen haben den Begriff des Risikos erfunden, der ihnen helfen soll, die Gefahren und Ungewissheiten des Lebens zu verstehen und zu meistern. Obwohl diese Gefahren real sind, gibt es kein reales Risiko oder objektives Risiko. Um seine Behauptung zu veranschaulichen, listet Slovich 9 mögliche Definitionen des mit der Freisetzung von Giftstoffen in die Luft verbundenen Sterblichkeitsrisikos auf, angefangen von Todesfälle pro 1 Million Menschen bis zu Todesfälle pro Millionen Dollar an hergestellten Produkten. Er will damit zeigen, dass die Risikobewertung von der Wahl eines Maßstabs abhängt, mit der offensichtlichen Möglichkeit, dass die Wahl von einer Präferenz für ein bestimmtes Ergebnis geleitet wurde. Er folgert daraus, dass Risiken zu definieren Macht auszuüben bedeutet. Hätten Sie gedacht, dass experimentelle Studien über die psychologischen Grundlagen von Urteilsprozessen einen zu solchen heiklen politischen Fragen führen können? Doch in der Politik geht es letztlich um die Wünsche und das Wohl der Menschen. In jede politische Frage fließen bestimmte Annahmen über die menschliche Natur ein, insbesondere über die Entscheidungen, die Menschen treffen und die Folgen ihrer Entscheidungen für sich selbst und für die Gesellschaft. Ein anderer Wissenschaftler und Freund, den ich sehr bewundere, Cass Sunstein, lehnt Slovichs Geringschätzung des Experten entschieden ab und verteidigt die Rolle von Experten als ein Bollwerk gegen populistische Auswüchse. Sunstein ist einer der bedeutendsten US-amerikanischen Rechtswissenschaftler und er teilt mit anderen führenden Vertretern seines Fachs die Eigenschaft intellektueller Furchtlosigkeit. Er weiß, dass er sich in jedes Fachgebiet schnell und gründlich einarbeiten kann und er kennt sich in vielen Bereichen, wie etwa der Psychologie von Urteils- und Entscheidungsprozessen, in Fragen der Regulierung und der Risikopolitik hervorragend aus. Seiner Auffassung nach zeichnet sich das bestehende Regulierungssystem in den Vereinigten Staaten durch eine äußerst mangelhafte Prioritätensetzung aus, in der sich eher die Reaktion auf öffentlichen Druck als eine gründliche, objektive Analyse widerspiegelt. Er geht von dem Standpunkt aus, dass Risikoregulierung und staatliche Eingriffe zur Risikominderung einer rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung folgen sollten und dass die natürlichen Einheiten für diese Analyse die Anzahl der geretteten Menschenleben oder auch die Anzahl der geretteten Lebensjahre, was der Rettung junger Menschen mehr Gewicht verleiht, und die Kosten in Dollar für die Wirtschaft sein sollten. Eine schlechte Regulierung bedeutet Vergeudung von Menschenleben und Geld, was sich beides objektiv messen lässt. Slovichs Argument, dass Risiken und ihre Messung subjektiv seien, hat Sunstein nicht überzeugt. Viele Aspekte der Risikobewertung seien fragwürdig, aber er glaubt fest an die Objektivität, die durch Wissenschaft, Expertenwissen und gründliche Diskussion zur Konsensfindung erreicht werden könne. Sunstein gelangte zu der Überzeugung, dass verzerrte Reaktionen auf Risiken eine wichtige Ursache willkürlicher und nicht sachgerechter Prioritäten in der Politik sind. Gesetzgeber und Regulierungsbehörden mögen übermäßig empfänglich sein für irrationale Anliegen der Bürger, sowohl wegen der politischen Sensibilität als auch deshalb, weil sie den gleichen kognitiven Verzerrungen unterliegen wie die Bürger. Sunstein und ein Mitarbeiter, der Jurist Timur Kuran, erfanden einen Namen für den Mechanismus, durch den Verzerrungen in die Politik einfließen: die Verfügbarkeitskaskade. Sie sagen, im sozialen Kontext seien alle Heuristiken gleich, aber die Verfügbarkeitsheuristik ist gleicher. Sie haben dabei einen erweiterten Heuristikbegriff im Sinn, bei dem die Verfügbarkeit eine Heuristik für Urteile bereitstellt, die sich nicht auf Häufigkeiten beziehen. Insbesondere wird die Bedeutung einer Idee oftmals nach der Flüssigkeit und der emotionalen Färbung, mit der diese Idee aus dem Gedächtnis abgerufen wird, beurteilt. Eine Verfügbarkeitskaskade ist eine sich selbst tragende Kette von Ereignissen, die vielleicht mit Medienberichten über ein relativ unbedeutendes Ereignis beginnt und zu öffentlicher Panik und massiven staatlichen Maßnahmen führt. Manchmal zieht ein Medienbericht die Aufmerksamkeit eines Teils der Öffentlichkeit auf sich, die dadurch aufgerüttelt und beunruhigt wird. Diese emotionale Reaktion wird selbst zu einer Geschichte, die ihrerseits weitere Berichte in den Medien auslöst, was noch größere Besorgnis und Engagement hervorruft. Dieser Kreislauf wird manchmal gezielt von Verfügbarkeitsunternehmern beschleunigt. Das sind Einzelpersonen oder Organisationen, die daran arbeiten, einen beständigen Fluss beunruhigender Nachrichten aufrechtzuerhalten. Die Gefahr wird in dem Maße überzeichnet, wie die Medien um reißerische Schlagzeilen konkurrieren. Wissenschaftler und andere, die versuchen, die wachsende Angst und Abscheu zu dämpfen, finden wenig Beachtung, und die meiste davon ist feindseliger Natur. Jeder, der behauptet, die Gefahr werde übertrieben, wird der Beteiligung an einer ruchlosen Vertuschung verdächtigt. Die Sache gewinnt politische Bedeutung, weil sie die Öffentlichkeit umtreibt und die Reaktion des politischen Systems wird von der Intensität der öffentlichen Stimmung determiniert. Die Verfügbarkeitskaskade hat jetzt die Prioritäten neu festgesetzt. Weitere Risiken und andere das Gemeinwohl fördernde Verwendungsweisen von Ressourcen sind in den Hintergrund getreten. Kuran und Sunstein konzentrierten sich auf zwei Beispiele, die noch immer umstritten sind: die Love Canal-Affäre und den sogenannten Allah-Zwischenfall. Bei der Love Canal Affäre im Jahre 1979 wurde durch ungewöhnlich starke Niederschläge vergrabener Giftmüll freigelegt. Mit der Folge, dass das Trinkwasser nicht nur faulig stank, sondern auch in gesundheitsgefährdender Weise mit Schadstoffen belastet war.